Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wirklich diesen Anspruch erfüllt, Litauen erklären, Litauen verstehen. Also wer tiefer eintauchen will und wer kein, ich sag mal, Fachchinesisch erwartet, der ist mit diesem Werk, hat er also wirklich eine gute Grundlage, litauische Geschichte zu verstehen. Ich darf Ihnen vorstellen, die Teilnehmer unserer Diskussion. Rechts von mir ist die eine der Herausgeber, eine Herausgeberin, es gibt zwei Herausgeber, Gidre Jankevičiūtė vom Litauischen Kulturforschungsinstitut. Sie ist Professorin für Geschichte an der Vilniuser Kunstakademie. Sie hat in renommierten europäischen, auch amerikanischen Fachzeitschriften Artikel zum litauischen Modernismus publiziert, mehrere Monographien veröffentlicht zu diesem Thema und ist auch Kuratorin diverser Ausstellungen in Polen, in Litauen, in Italien, in Deutschland und sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, in Indien, um nur einige Länder zu nennen. Und sie organisiert auch immer wieder internationale Konferenzen zur Kunst- und Kulturgeschichte. Herzlich willkommen, Gidre Jankevičiūtė. Links von mir sitzt Professor Joachim Tauber. Er leitet das Institut für Kultur und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa. Ich staune immer, was es alles so für Institute gibt. Das gehört zur Universität Hamburg. Er habilitierte mit einer Forschungsarbeit zum Einsatz jüdischer Zwangsarbeiter in Litauen. Und wie man sich dann schon ausrechnen kann, ist als auch einer seiner wissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkte. Die Geschichte Litauens, die deutsch-litauischen Beziehungen im 20. Jahrhundert, aber auch die deutsche Besatzungspolitik in Osteuropa. Vielleicht so viel erstmal zu Ihnen, Herr Tauber. Herzlich willkommen. Der zweite Herausgeber, es gibt also ein Herausgeber-Duo dieses Buches im Zuge der Moderne, das ist Professor Nerijus Šepetys, Historiker und Publizist. Er befasst sich mit dem breiten Feld der Ideengeschichte, so könnte man es sagen, übersetzt aus dem Deutschen ins Litauische und unterrichtet Theorie der Geschichte und Kulturgeschichte an der Universität in Vilnius und ist darüber auch ein Verfasser eines Buches mit dem Titel Litauen im Visier des Dritten Reiches. Herzlich willkommen, Nerijus Šepetys. Meine Wenigkeit, mein Name ist Mirko Schwanitz. Ich arbeite für die Kulturmagazine der ARD als freier Autor und habe die Freude, dieses Panel zu moderieren. Ganz rechts den Namen. Frau Grevere wird sozusagen die Frau im Ohr von Gidre Jankevičiūtė sein und ihr alles übersetzen, was wir hier sagen, damit sie der Diskussion folgen kann und sich einschalten kann. Ich würde Gidre jetzt erstmal bitten, dass sie vielleicht etwas zum Buch, zur Entstehung dieses Buches sagt, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen zu dem Buch und dann werden wir Ihnen auch etwas mehr zu dem Buch sagen.
Labai diena visiem. Labai apgailestauju, kad nekalbu vokiškai, todėl leiskite man paskaityti mano įžanginę trumpą kalbelę.
Schönen guten Tag. Frau Jankevičiūtė entschuldigt sich, dass sie Sie nicht auf Deutsch begrüßen kann, aber sie möchte auf Deutsch ihre einleitende Rede vorlesen.
Gemeinsam mit meinem Kollegen Nerijus Šepetys legen wir ein Buch über unser Land in eure Hände, das wir zusammen mit einer beachtlichen Gruppe Gleichgesinnter geschaffen haben. Das Buch enthält 25 Texte, die von 23 Autoren geschrieben wurden. Es handelt sich hierbei um eine kurze Synthese der Geschichte des modernen Litauens, die 100 Jahre unserer Geschichte nachzeichnet. Wir haben uns bemüht, diese Geschichte so vielfältig und ausführlich wie nur möglich darzustellen. Unser Narrativ entwickelt sich im Kontext der allgemein bekannten großen Ereignisse. Unser Ziel war es jedoch zu zeigen, welche Wirkung diese Ereignisse auf einzelne Menschen, Völker, soziale Gruppen, Städte und Dörfer haben konnten und hatten. Vor euch liegt ein buntes Mosaik verschiedenster Schicksale. Wir hoffen sehr, dass dieses aus vielen Geschichten zusammengewobene Geschichtsbuch für euch interessant sein wird. Nach der Lektüre ist euch Litauen hoffentlich näher gekommen und verständlicher geworden. Denn jeder einzelne Text ist von Illustrationen begleitet. Ihr könnt so unseren Helden direkt ins Gesicht blicken. Dank unserer visuellen Vorstellungskraft helfen Bilder, bestimmte in diesem Buch beschriebene Episoden klarer und lebendiger von Augen zu führen. Ohne dass Nerius und ich es beabsichtigt hätten, weist dieses Buch viele Schnittstellen zwischen Litauen und Deutschland auf. Es stimmt, einige Schnittstellen sind von Kriegen verursacht. Aber es gibt auch viele Schnittstellen, die einen und anderen Ursprung haben, wie etwa Neugierde oder das von kulturellen Bedingungen und von zwischenmenschlichen Anziehungskräften bestimmte Zusammentreffen von Menschen. Wir hoffen, dass auch dies helfen wird, Litauen besser zu verstehen. Als wir fertig wurden mit dem Buch, waren wir ein wenig überrascht, dass unsere Erzählung so traurig schien. In dieser Geschichte von Verlusten, seien sie materieller oder menschlicher Art, setzt sich jedoch ganz klar eine optimistische Periode ab, die 20 Jahre der Zwischenkriegszeit. So haben wir eigens verstanden, wie zerbrechlich und naiv die von uns gewählte Vision des Modernisierungszuges ist. Man versteht so etwas leider nur dann, wenn man das Privileg hat, mehr zu wissen als die Zugpassagiere selbst. Von Litauen aus fuhren die Züge der Zwischenkriegszeit neugierige Passagiere in Hauptstädte Europas. Diese Züge waren sicher, schnell und komfortabel. Damals lebte Litauen im Takt Europas. Fast schon 20 Jahre leben wir heute wieder im demselben Takt. Wir wollen auch, dass es so bleibt. Es soll sich nicht ändern. Ich denke, unser kleines Buch zeigt sehr gut, wieso. Danke.
Ja, noch einige Bemerkungen über die Entstehung des Buches. Bevor Gedre und ich haben das alles inhaltlich und formell konzipiert, sollte alles das ausgedacht und eingebildet werden. Meine erste Gedanke war, man soll über Litauen, über ein Jahrhundert Litauens anders sprechen, als es üblich ist und üblich nicht nur im Litauen, sondern überhaupt in Osteuropa. Also keine politische Geschichte mit vielen Namen und Tatsachen, die niemand kennt und nur wenig interessiert. Also keine heroische Geschichte mit Heldentaten, mit Freiwilligen 1918, ja, mit Waldbrüdern, Nachkriegszeit, singende Revolutionen, Zeitalter des Mauerfalls. Aber auch keine Geschichte des Leidens, wie wir alle geleidet haben, mit voll von Opfern, Gulagen und Massengraben. Das soll nicht unbedingt immer wieder im Vordergrund stehen. Ja? Und auch keine Geschichte von Schuld und Täter mit den einleuchtenden journalistischen Enthüllungen. Überhaupt keine Geschichte, nur Geschichten. Keine großen Erzählungen. nur die eine Reihe von kleinen Erzählungen, aus denen das Buch zusammengestellt ist, wie ein Zug aus dem Wagen. Ja. Anders über Litauen sprechen, das heißt, nicht das zeigen, wie also eigentlich einzigartig unsere Geschichte und wir Litauen sind. Diese vielfältigen Bilder, Geschichten aus der Jahrhundert und deren Beobachtungen, Reflexionen und Einsichten sind aus gewissen mittleren Distanz entstanden. Die Autoren schreiben dies und das, was also inmitten steht, was man kann bemerken, wiedererkennen, aber auch was ein bisschen seltsam und so interessant ist. Ähnlich das Buch haben die Professionelle geschrieben, aber nicht akademisch, sondern zum Lesen für deren, was Interesse daran haben oder haben könnte. Über das, was in der Vergangenheit verloren gegangen ist oder was geblieben ist oder was wir erhalten, ja. So, meine ich.
Ja, vielen Dank erstmal. Das ist, klingt vielleicht noch ein bisschen abstrakt, deswegen vielleicht so drei kleine Anekdoten oder Geschichten aus dem Buch. Was erwartet einen, wenn man dort reinschaut? Ja? Wir gehen mal zurück ins Jahr 1900, da fand in Paris die Weltausstellung statt und auf dieser Weltausstellung passierte etwas völlig Unglaubliches. Das russische Zarenreich beanspruchte für sich einen riesigen Pavillon und dort sollte natürlich alles gezeigt werden, was das russische Zarenreich ausmachte. Dazu gehörten aber auch so kleine Randgebiete wie Litauen, die in Moskau gar keine Rolle spielten. Und plötzlich kriegt Moskau oder die Vertreter des Zaren mit, dass nicht weit von diesem Pavillon plötzlich ein ganz kleiner Pavillon steht und da steht Litauen drauf. Ein Affront, ein Skandal. Also schon damals haben die litauischen Rebellen so wieder den Stachel gelöckt und haben sich sozusagen als eigenständige Kultur dargestellt. Solche Geschichten findet man in diesem Buch. Also Dinge, die man nicht weiß und die doch sehr viel mit der Nationenbildung, auch mit der Identität der Litauer zu tun haben. Wenn Sie wissen wollen, was die polnische Okkupation 1922 damit zu tun hat, dass Litauen heute eine der Basketballnationen Nummer 1 auf der Welt ist, dann erfahren Sie das auch in diesem Buch. Oder was einen Schützenverein, den wir ja denken, okay, das sind Sportschützen, damit zu tun hat, dass in Litauen Buchdruckereien aus dem Boden schießen. Auch das erfahren Sie in diesem Buch. Oder selbst solche abseitigen Fragen, warum litauische Bohrgewinde sexy sind. Also auch damit beschäftigt sich das Buch und das macht es sehr unterhaltsam, es ist sehr leicht geschrieben und deswegen glaube ich, dass das wirklich ein Zeug hat, zu einem Standardwerk für ganz normale Leser zu werden, die einfach sich informieren wollen. Und Professor Tauber möchte ich einfach fragen, greife ich dazu weit, wenn ich sage, dass das Zeug hat, zu einem Standardwerk über litauische Geschichte zu werden?
Also im deutschen Sprachgebiet würde ich sagen, das Buch ist für jeden zu empfehlen, der sich über Litauen und die Geschichte dieses Landes in den letzten 100 Jahren empfehlen will, weil es eben eine Vielfalt widerspiegelt, weil es einzelne Miniaturen wiedergibt und weil es nicht eine Meistererzählung ist. Nerius hat es erwähnt, entweder 100 Jahre Opfer oder heroischer Widerstand da widerspiegelt. Das ist der entscheidende Punkt. Natürlich können Sie die Geschichte Litauens ab 1918 als Opfergeschichte schreiben. Was denn sonst? Okkupiert von zwei Diktatoren, jahrzehntelang besetzt. Sie können es aber auch als widerständige Geschichte schreiben, weil die Litauer immer an ihre Unabhängigkeit geglaubt haben, auch während der Sowjetzeit. Aber hier liegt die Vielfalt. Und ich würde eines noch betonen, es geht eben nicht nur um die politische Geschichte, es geht nicht nur um die Basketballtradition des Landes, sondern es geht vor allem auch um die Literatur. Sie erfahren hier auch etwas über litauische Schriftsteller, über litauische Literatur. Und wenn Sie ein Volk von ungefähr 3,5 Millionen Muttersprachlern haben, im Gegensatz zu 80 Millionen deutschen Muttersprachlern, dann können Sie ermessen, was Literatur für diese Menschen bedeutet. Und insofern ist es ganz wichtig, dass Sie hier auch mit der litauischen Literatur mitvertraut werden.
Ja, vielen Dank. Reden wir mal über den Begriff im Zuge der Moderne, so der Titel. Frau Jankewitsch-Schutte, ich würde Sie fragen, was ist damit eigentlich gemeint? Also wie und vor allem warum konnte sich in einer relativ kurzen Zeit, 20 Jahre, die Moderne in Litauen durchsetzen, Einzug halten? Und was meint es eigentlich, wenn wir von Moderne in Litauen sprechen?
Traukinio įvaizdį pasirinkom, kalbėdami apie bendrą modernizaciją, bendrą visos vakarų civilizacijos modernizaciją, kurios kontekste ir norėjom pristatyti Lietuvą. Tik tai tiek, kad 19 amžiaus traukiniai, važiuodami per Lietuvos teritoriją, važiavo per Rusiją. Traukinius, lietuviškus, modernius traukinius įgyjom po 18 metų ir tai buvo tie traukiniai, kurie veždavo Lietuvos piliečius tiesiai į Karaliaučių, į Berlyną, į Paryžių. Paskui daugelį metų šitas traukinių eismas nutrūko, iki šiol ryšių dar nepavyko atstatyti ir gal šis...
Das Bild eines Zuges haben wir nicht zufällig gewählt. Wir haben es aber, dieses Symbol, dieses Bild im Kontext des ganzen Europas dargestellt oder darstellen wollen. Der Unterschied ist nur, dass im 19. Jahrhundert die litauischen Züge in Russland eigentlich gefahren sind und der moderne Zug oder Zug der Moderne fuhr in Litauen aber erst nach 1918. Und da fuhr dieser Zug oder die Züge fuhren nach Königsberg, nach Berlin und nach Paris. Und erst nach vielen Jahren fahren die Züge wieder. Viele Jahre sind sie nicht gefahren, durften sie nicht fahren und jetzt fahren sie wieder.
Už tai tarpukario, to 20-mečio tarpukario traukiniai mums ypatingai svarbus ir savo knygoje pristatom, ką pamatė lietuviai nuvažiavę į Paryžių, ką jie atsivežė iš Lietuvos tam, kad parodytų Paryžio 37 metų parodoj pasauliui. Ir iš tikrųjų 37 metais Lietuva jau buvo maža, ambicinga, pakankamai moderni šalis su savo sostinė, savita tos sostinės architektūra ir pakankamai stipria maisto pramonė.
Deswegen ist die Zwischenkriegszeit für Litauen sehr wichtig. Diese Jahre sind sehr wichtig. Was haben die Litauer in Paris dann gesehen? In Paris 1937 auf der Messe. Was haben die Litauer aber mitgebracht zum Zeigen? Litauer sind aufgetreten in Paris als ein kleines Volk, aber sehr selbstbewusstes Volk, sehr ambitioniertes Volk und bereits relativ modernes Volk mit seiner eigenen Hauptstadt, die Hauptstadt mit ihrer eigenen Architektur und einer beachtlichen Industrie für für Essen.
Ja, also Essen ist angesprochen. Natürlich bis 1939 war Litauen ja schon ein agrarisch geprägter Staat. Also 80% der Bevölkerung lebten auf dem Land, nur 20% in den Städten. Aber es war natürlich erstaunlich, was sich zwischen 1918 und 1939 für eine Entwicklung auch in den Städten vollzog. Mit Architektur, mit der Literatur, die sich entwickelte, mit verschiedenen Parteien, kulturellen Strömungen. Das alles ist so ein bisschen von der Festplatte des europäischen Gedächtnisses verschwunden. Wir wollen so einzelne Abschnitte mal aus dem Buch herausgreifen. Es gibt einen Beitrag, der beginnt mit einem Gedicht, das lautet folgendermaßen: Es drehen sich die Räder, ein Rat nach dem anderen, das gestern, das heute und das morgen nach Wilno zum Ivo, zum steinernen Safe. Wo liegt unser Volksgut verborgen? Es drehen sich die Räder ein Rad nach dem anderen, von Osten, von Süden nach Norden. Sie alle kommen ins Ivo zuhauf, zum Schatz der Bücher und Sforim. So beginnt also ein Kapitel mit etwas kryptischen Abkürzungen, Ivo. Und da geht es um das jiddische Wissenschaftszentrum in Vilnius. Vilnius damals hieß noch Vilna. Herr Schepetis, das Litauen der Zwischenkriegszeit war ein multiethnisches Land. Weißrussen, Belarussen, Deutsche, Litauer. Es gab eine der höchsten Dichte jüdischer Städte in Europa, auf dem Gebiete Litauens. Welche Rolle spielten die Juden bei der Modernisierung des Zwischenkriegs-Litauens?
Ich würde gerne diese Frage also antworten, aber nur als eine Ergänzung, weil die Hedre Spezialistin für Modernisierung ist, aber eine wichtige Zwischenbemerkung. Vilna in diesen Zeiten, ab Jahren 1920 bis Jahre 1939, war polnischer Staat. Nicht nur polnischer Staat im ethnischen Sinne, sondern Staat Polens. Ja? Und dort die jüdische Bevölkerung war vielleicht noch mehr moderne, ja, im Weltsinne, als die Juden in Litauen. Aber über das wird Gedre etwas sagen und ich werde vielleicht etwas ergänzen.
Kalbant apie tarpukario Lietuvą, didžioji dalis žydų bendruomenės gyvenusių provincijoje buvo labai religinga ir modernizacijos procesuose nedalyvavo. Tačiau
Wenn ich über die jüdische Gesellschaft rede in der Zeit, nein, in Litauen, da muss man betonen, dass die litauische Gesellschaft hauptsächlich in der Provinz und ausgesprochen religiös war. Und in den Prozessen der Modernisierung haben die Juden kaum teilgenommen, nicht teilgenommen.
Tačiau miestų žydų bendruomenė buvo pakankamai asimiliuota, aš turiu omeny Kauną, Šiaulius, ir ypatingai laisvųjų profesijų žmonės tikrai nusipelnė tam, kad Lietuva taptų modernia vakarų šalimi.
Die jüdische Gesellschaft in den Städten, die war gut assimiliert, besonders in den Städten, in Großstädten wie Kaunas und Šiauliai. Und sie haben mit Sicherheit viel dazu beigetragen, insbesondere die Vertreter der freien Berufe, haben viel dazu beigetragen, dass Litauen im Modernisierungsprozess fortschrittlicher wurde.
Tarp žydų buvo daug verslininkų, teisininkų, medikų. Taip pat žydams priklausė beveik visi Kauno kino teatrai. Kalbant apie kultūrą, žydiška literatūra, žinoma, nedarė didesnio poveikio Lietuvos kultūros gyvenimui dėl kalbinio barjero, tačiau žydų dailininkus jau amžininkai pripažino kaip aktyviai kuriančius modernios Lietuvos gyvenimą, performuojančius modernios Lietuvos visuomenę.
Was die jüdische Gesellschaft anbetrifft, da waren hauptsächlich die Vertreter, also Geschäftsleute, Mediziner, viele Ärzte darunter oder auch Anwälte. Man muss sagen, fast alle Kinos in Kaunas, einer der größten Städte in Litauen, gehörten den Juden. Und was die Kultur anbetrifft, da zum Beispiel Literatur wegen der sprachlichen Barriere hat die jüdische Literatur kaum Einfluss auf das kulturelle Leben in Litauen gehabt. Aber die Maler, sie haben schon sehr aktiv daran teilgenommen, die litauische Moderne zu transformieren.
Ja, das, mir scheint es auch ein wirklich wichtiger Beitrag dieses Buches, weil wir in Deutschland natürlich immer gucken, mit unseren eigenen Schuldverstrickungen, es leben kaum noch Juden in Litauen aufgrund des Vernichtungsfeldzuges im Gefolge des, also während des Zweiten Weltkrieges. Deswegen ist es auch nochmal sehr wichtig und ein sehr verdienstvoller Beitrag, den das Buch hier leistet, eben auch die jüdischen, die kulturellen Spuren, dass dem nachgegangen wurden und auch dargestellt wurde, wie war auch in der intellektuellen Elite, so hat man des jüdischen Volkes, was haben die beigetragen zur Modernisierung auch dieses Raumes. Es gibt in dem Buch auch einige Kapitel natürlich, die sich mit den deutschen Spuren in Litauen beschäftigen. Das Mebelland im Wandel der Zeit, ein Beitrag von Ruth Leiserowitz zum Beispiel, der uns mehr erzählt. Herr Tauber, die staatlichen Umrisse von Litauen waren damals natürlich noch ein bisschen anders als heute. Ostpreußen mit Ostpreußen und Königsberg war Deutschland fast, also noch in unmittelbarer Nachbar. Welchen Einfluss hatte Deutschland, hatte so die deutsche Kultur auf die Region, auf das Litauen der damaligen Zeit?
Also das hat natürlich sehr viele verschiedene Facetten. Ich will mal anfangen mit den Beziehungen der litauischen Elite, also der Staatsgründer und der akademischen Führungsschicht Litauens zu Deutschland. Diese Leute sprachen natürlich alle selbstverständlich Deutsch. Und sie sprachen selbstverständlich Russisch. Das gehörte dazu. Universitäten, man ging an die Universität Petersburg und man ging an eine deutsche Universität. Also wenn der deutsche Botschafter mit dem ersten Ministerpräsidenten Woldemaras ein Gespräch führte, war das selbstverständlich auf Deutsch, weil der Woldemaras eben Deutsch sprach. Das ist die eine Schicht. Die andere Schicht, die auch ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, Herr Schwanitz hat es ja erwähnt, das Memegebiet. Das Memegebiet ist natürlich eine Schnittstelle kultureller Art, wobei man natürlich sagen muss, die litauische Minderheit im Memegebiet, das ja Jahrhunderte zu Preußen gehörte, war natürlich protestantisch, während die Großlitauer römisch-katholisch waren. Insofern gab es da immer eine kulturelle Beziehung natürlich zu den Deutschen und diese Kleinlitauer oder Preußisch-Litauer waren zweisprachig. Das heißt, die sprachen natürlich Deutsch. Ja? Nichtsdestotrotz, hier waren sich die beiden Völker nicht nur geografisch, sondern auch kulturell viel, viel näher. Und auch wenn die Zwischenkriegszeit durch den deutsch-litauischen Gegensatz im Memelgebiet mitgeprägt ist, so sehen wir heute in der historischen Forschung die Situation doch ganz anders als zum Beispiel im deutsch-polnischen Verhältnis. Und es gibt sehr viele Kontaktstellen innerhalb des Memelgebietes von deutscher und litauischer Kultur. Das geht bis in den Dialekt rein, im ostpreußischen Kalbeten, quatschen, plaudern, ist das litauische Kalbete, sprechen. Ja, also da gibt es viele Kontaktstellen und das Traurige ist im Endeffekt, dass diese ganze Kultur geografisch regional verortet war. Als 1945 die Deutschen rausgehen, fliehen müssen, fliehen auch die Kleinlitauer. Ja, und diese ganz besondere Kultur, dieser auch von den Kleinlitauern vertretene gelebte Protestantismus mit Stundenpredigern und ähnliches, Das geht alles zugrunde. Also insofern waren die kulturellen Beziehungen damals einerseits enger, andererseits heute im Rahmen, dadurch, dass beide Staaten EU- und NATO-Mitglieder sind, ist natürlich die politische Spannung völlig weggefallen.
Nerius?
Und was die beiden Fragen betrifft, also die litauische Modernisierung, jüdische Modernisierung oder sogar deutsche, ja, angesichts dieser Unterschiede zwischen Dorf und der Stadt. Man muss mal noch einige sagen. Damals war die Zeiten also das Nationalismus, ja, im Litauen. Im Litauen waren nationalistische autoritäre Regime fast 15 Jahre und die nationalistische Stimmungen verschärften immer wieder. Und auch nicht nur also unter den Litauen, auch unter den Juden im Memelgebiet, im Memelland, das war vor allem die deutschsprachige also Bevölkerung dort, die nationalsozialistische Einfluss war immer stärker, aber nicht vielleicht in solchem Sinne wie im Deutschland, war andersartig. Und es bleibt die Frage, ob dieses Nationalismus, den wir heute als primitiv, naiv oder gefährlich verstehen, war damals nicht auch ein Modernisierungsprojekt. Es ist vielleicht eine der besten Bücher, die über Zwischenkriegszeit Litauens geschrieben ist, von Volker Brommeier, damals Student. Ja, er hat geschrieben über Modernisierung und Konflikt in Litauen. Und das ist sehr, also vorbereitetes Buch im Sinne der Fragestellung. Nationalismus damals war modern, ja, und die Leute, die in der Stadt wohnten, waren mehr nationalistisch als die im Lande, die konservativ waren. Damals, nicht nur in Litauen, sondern in ganz Osteuropa. Und das ist auch interessant, wenn wir nicht von heute unbedingt also unsere Bewertungen geben, sondern von damaliger Sicht nach Zukunft, die offen war und niemals war von voraus also bestimmt. Und die Leute, die Nationalisten waren, nicht unbedingt schlimm später handeln sollten. Das ist auch wichtig für uns in diesem Buch, war das zu zeigen.
Ja, also es geht einfach darum, dass Nationalismus nicht so eine negative Konnotation damals hatte. Man muss es halt aus der Zeit heraus verstehen. Das heißt, sie war ein Bestandteil sozusagen auch der Identitätsfindung. Wer bin ich als Litauer eigentlich? Und Frau Jankewitschute, das ist etwas, worum dieses Buch immer wieder kreist, um dieses Selbstbild der Litauer im Wandel der Zeit. Wie lässt sich das Selbstbild der Litauer am Vorabend dieser großen Zäsur, also nach, sagen wir mal, 20 Jahren Eigenstaatlichkeit oder sagen wir mal sogar zur Zeit des ersten Einmarsches der Sowjetunion 1940, wie würden Sie das Selbstbild der Litauer zu dieser Zeit beschreiben? Wie haben die sich selber gesehen?
Tarpukario Lietuvos gyventojai jautėsi gyvenantis tarp dviejų pasaulių, rytų ir vakarų. Turime nemažai mūsų filosofų tekstų apie tai, kas tai yra Lietuva, ir Lietuva interpretuojama kaip tiltas tarp rytų ir vakarų civilizacijos.
Die Litauer in der Zwischenkriegszeit fühlten sich so, als ob sie zwischen zwei Welten leben würden, zwischen Osten und Westen. Wir haben viele Texte, philosophische Texte heutzutage, in denen es darum handelt, was Litauen ist oder was Litauen damals war. Und Litauen wird wie eine Brücke dargestellt zwischen Ost und West.
Vis dėlto ketvirto dešimtmečio antroje pusėje visuomenės gyvenime, kultūros gyvenime, ekonomikoje ir politikoje pradėjusi dalyvauti nauja lietuvių karta, pirmiausiai žiūrėjo į vakarus, į Vokietiją, Prancūziją ir mažasias panašaus likimo į Lietuvą šalis.
In der zweiten Hälfte der 40er Jahre haben Litauer, also die neue Generation von Litauern, sowohl kulturell als auch wirtschaftlich in diesen Hinsichten haben sich nach Westen orientiert, nach Deutschland, Frankreich und auch andere kleine Länder, die ähnliches Schicksal hatten wie Litauen selbst.
Provokarietiška orientacija turbūt labai smarkiai prisidėjo ir prie Sąjūdžio gimimo Lietuvoje. Kalbam apie 20 amžiaus pabaigą ir prie dabartinės Lietuvos situacijos, tiek kultūrinės, tiek politinės, tiek ekonominės.
Die pro-westliche Orientierung trug mit Sicherheit ganz viel dazu bei, dass die Situation beziehungsweise dass die Unabhängigkeitsbewegung Litauens entstanden ist in den 90er Jahren und aber auch zur heutigen Situation, so wie sie heute sie in Litauen haben und erleben.
Vielen Dank. Wir sind jetzt schon angekommen im Prinzip. Ich hatte das Jahr 1940 schon mal erwähnt, machen einen Sprung in diese Periode 1940 bis 1944, die in dem Buch auch mit Beiträgen behandelt wird. Und da wir eine Buchvorstellung machen, darf ich einen kurzen Text aus dem Buch zitieren. Der schreckliche Tag blinzelte ein wenig, als fürchte er, für immer die Augen zu schließen. Auf Vilnius senkte sich eine weitere von vielen schwarzen Nächten mit Luftabwehr hinab, von denen wir schon so viele erlebt hatten. Der Abend brach an, aber da ereignete sich etwas Unerwartetes. Alle Straßenlaternen wurden entzündet und erstrahlten in ihrer gewohnten Stärke wie in Friedenszeiten. Das war unbegreiflich und es widersprach allem. Es war beinahe, als drohe eine Katastrophe, und deshalb erschütterte die Straßenbeleuchtung alle bis ins Mark. Noch am Samstag waren mehr als 100 deutsche Bomben auf die Stadt gefallen. Noch immer war das laute Krächzen der in Zverinas nistenden Krähen nicht verstummt. Zwischen Kiefern klafften 16 frische Krater, die Erde dampfte. Am Sonntag fanden jedoch keine Luftangriffe statt. An diesem Tag überschritten Bolschewiken die Grenze. Bei Laternenlicht wurden Läden und Behörden geschlossen, Archive vernichtet, Wagen beladen. Man rief die Polizei, auf das Straßenpflaster fielen die Schatten geschlossener Fenster, hinter denen eine Epoche zurückgeblieben war. Herr Szepetys, in diesen Zeilen des polnisch-litauischen Autors Josef Maskiewicz, mit diesen Zeilen beginnen Sie Ihren Beitrag im Buch. Er handelt von einer Zäsur und eben von jenen Ereignissen, die von der Festplatte des westeuropäischen Gedächtnisses weitgehend gelöscht sind, die aber doch Grundvoraussetzung für die Verständnis der Befindlichkeiten der Litauer von heute sind. Was begann an diesem Tag, als die Straßenbeleuchtung in Vilnius anging?
Das ist eine sehr gute und sehr komplizierte Frage, um das leicht und kurz zu antworten. Warum? Alle wissen über Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, ja, Überfall Deutschlands auf Polen. Aber im Osten war die Erfahrung anders. Und das Krieg wurde noch nicht zu Ende gegangen. Und Überfall von Bolschewisten, Sowjetunion aus Osten bedeutete für diesen Leuten, also die da wohnten, die Ende. Die Ende des selbstständigen politischen Lebens, die politische Ende Polens nach 9 Monaten, auch politische Ende selbstständiges Lebens Litauens, Lettlands und Estlands. Also die Zweite Weltkrieg als Zerstörung erfahren die Polen, Litauer, auch Juden, ja, auch Letten, Esten, von anderer Seite. Und das war nicht nur Zerstörung der Staaten, das was auch sehr, sehr wichtig ist. Gewiss hat dieser Krieg Menschen und Staaten zerstört, aber und das was ist nicht minder wichtig, auch Solidarität, Nachbarschaft und den Umgang der Menschen miteinander. Darüber schreibt Josef Mackiewicz in seiner Trilogie über Leben und Erleben im Jahre des Zweiten Weltkrieges, also sowjetische Besatzung, litauische Besatzung, auch von Vilna, sowjetische Besatzung ganzes Litauens, nationalsozialistische Besatzung und wieder sowjetische Besatzung. Alle diese Ereignisse beschreiben und Prozesse ja, des Krieges, dieser Verlähmung, beschreibt auch mit der Gedanke, das war auch möglich in diesen Jahren, diese Menschlichkeit erhalten und ja, menschlich bleiben, das, obwohl das sehr schwierig war. Und das ist auch der Sicht des Beobachters, der sehr dokumentarisch und sehr bildhaft beschreibt das alles. Und für mich, das war sehr wichtig, diese menschliche Perspektive von unten finden. Wir haben auf Litauisch solche Texte nicht, also die sind nicht entstanden, aber auf Polnisch, der so wie Bürger des ehemaligen eingebildete Bürger des ehemaligen polnischen litauischen Staates, schreibt darüber ja, und bemerkt die Dinge, die sehr wichtig sind. Also diese beiden Strömungen von oben, von außen, sehr, sehr, sehr also, massiv und nicht durchzuhalten, ja, aber auch von unten die Möglichkeiten und die Hoffnungen. Ja.
Ja, also in diesem Buch ist dieses eine Jahr, als die Sowjetarmee das erste Mal im Gefolge des Hitler-Stalin-Paktes Litauen besetzt und sagen wir mal, den vielen Litauern oder auch polnischsprachigen Litauern, aber auch den Deutschen so der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, so fortsetzend Deportationen ein, sowohl von Litauern, ob polnischsprachig, ob jüdisch, das spielt überhaupt keine Rolle. Es wurden sofort riesige Deportationszüge in Gang gesetzt und diese Deportationen, die wurden dann ein Jahr später gestoppt durch den deutschen Einmarsch. Sie merken, es wird hier so ein kleiner Parforce-Ritt durch die Geschichte. Dieser deutsche Überfall auf Litauen, Herr Tauber, ein Jahr später, da beginnt ja praktisch das nächste Kapitel des Dramas. Und auch das wird ja wieder sehr entscheidend sein für das heutige Selbstbild der Litauer.
Ich will noch mal kurz, was Nerius gesagt hat, noch mal illustrieren. Der 22. Juni 1941 ist ein Sonntag. Die Wehrmacht überfällt die Sowjetunion. Und bereits in den ersten Stunden an diesem Sonntag finden Luftangriffe auf Kaunas statt. Und da gibt es eben Quellen von den Menschen. Da ist also eine Familie, der Vater ist gerade deportiert worden und die Mutter und der 14-jährige Sohn gucken durchs Fenster und hören diese Einschläge auf dem entfernteren Flughafen und denken, es ist eine Übung der Roten Armee. Und dann sehen sie die Flugzeuge vorbeifliegen und sie sehen das Hakenkreuz. Weinend vor Freude fielen meine Mutter und ich uns in die Arme. Krieg, endlich Krieg. In diesem Moment stürmte schon unser Nachbar wie ein Wahnsinniger in unser Zimmer und schrie, sie sind da, sie kommen. Ohne die einjährige sowjetische Besatzung wäre das, was nun über einen Teil der litauischen Bürger hereinbricht, nicht vorstellbar. Vom ersten Tag an, nachdem die Deutschen da sind, entlädt sich die Wut auf die Kollaborateure, auf diejenigen, die mit der Sowjetmacht paktiert haben, in Gewalt. Sobald die Deutschen da sind, beginnen Pogrome, denn die Juden sind von vornherein besonders verdächtig, weil, sie wissen, dieses Stereotyp, dieses Vorurteil, der Bolschewismus ist eine jüdische Erfindung und viele Litauer sind, was wir inzwischen historisch widerlegt haben, der festen Überzeugung, dass es einen hohen Anteil von Juden in den sowjetischen Sicherheitsorganen gibt. Was jetzt beginnt, belastet das litauisch-jüdische Verhältnis bis heute. Es ist die Ermordung der jüdischen Bevölkerung in Litauen. Wie einer amerikanischer Kollege Saulus Sushedelis jedes Mal sagt, das ist nicht die Ermordung der litauischen Juden, es ist die Ermordung von litauischen Staatsbürgern. Die Deutschen setzen spezielle Killerkommandos ein. Innerhalb von wenigen Monaten werden über 100.000 Juden, Frauen und Kinder in ganz Litauen erschossen. An diesen Kommandos beteiligen sich Litauer. Es sind litauische Polizeieinheiten, die teilnehmen. Wir haben heute sehr detaillierte Abläufe der Morde in den kleinen Städtchen und so weiter. Dort wird mit litauischer Miliz geschossen. Also es ist eine litauische Beteiligung vorhanden, wobei ich betonen möchte, ohne den deutschen Einmarsch, ohne die deutsche Besatzung, ohne die deutsche Initiative und ohne den deutschen Willen zur Ermordung hätten diese Taten nicht stattgefunden. Für die Juden ist das ein ganz, ganz großer Schock. Nicht wegen den Deutschen, wie mir mein Überlebender gesagt hatte. Er sagte, wir wussten ja, was wir von den Deutschen zu erwarten haben, aber dass die Litauer, unsere Nachbarn, mitmachen, dass das Klima für die Juden feindlich, widerständig ist, dass es nur wenige Litauer gibt, die den Juden helfen, ihren Nachbarn. Das belastet bis heute das litauisch-jüdische Verhältnis. Also wenn Sie fragen, wie haben die 4 Jahre deutsche Besatzung die litauische Identität geprägt, würde ich sagen, für die Litauer war das eine periphere Erfahrung von ungefähr 4 Jahren im Vergleich zu fast 50 Jahren sowjetischer Besatzung. Aber das aufzuarbeiten, obwohl man selber Opfer ist, auch anzuerkennen, dass Litauer, nicht die Litauer, sondern eine relativ klar feststellbare Menge von Leuten am Holocaust mitgemacht hat. Das ist sehr schwierig und ist eigentlich erst seit 1989, 90 in der Demokratischen Republik Litauen überhaupt möglich gewesen, das zu erforschen.
Es war die grundlegende Fehleinstellung von meisten Litauer und Polen, ja, sogar von manchen Juden, Konflikt das erwarten, ja, weil die Zusammenarbeit von nationalsozialistischer Deutschland und Sowjetunion war also vernichtend, wie wir schon bemerkt haben. Ja, Zusammenwirkung, Zusammenarbeit. Darum wartete auf das Konflikt, ob etwas daraus etwas Nützliches, Erlösendes kann sein. Es gibt eine Bemerkung von einer von führenden jüdischen Persönlichkeiten im Kaunas, dass die auch auf die deutschen Juden warteten, ja? die von Sowjetmacht wurden repressiert oder Angst hatten. Vor allem diese Nachbarschaft schon in letzten also Jahren den unabhängigen Litauen schon bemerkbar ist, dass dieser Nationalismus auch sehr so macht, dass die Leute nur die eigene Leute bemerken. Also man bemerkt nur die Litauen, ja, nur die eigenen, nicht die Juden, nicht wie der Nachbarn. Und die erste sowjetische Besatzung hat diese Dinge sehr verschärft und diese Nachbarschaft fast verschwunden. Die Leute denken über Litauen, ja, aber nicht über die Menschen, die überall, also nah unter uns stehen. Und das gilt auch für Polen, das gilt auch für Litauen. Die Litauen warteten auf deutsche Befreiung, ja. Die Polen warteten später auf die sowjetische Befreiung, aber es gab keine Befreiungen. Und das ist sehr wichtig, diese Einsicht. Leider wurde zu spät für meiste Leute. Und nur die Leute, die auf Westen blickten, vor dort Frieden und Freiheit warteten, waren recht. Aber die, also sollte zum Opfer fallen, verbleibt sein oder müssen fliehen. Also diese vielleicht Minderheit oder Mehrheit von Leuten, wir müssen, es ist unmöglich, also das in Zahlen auszudrücken. Ja, die hatten keine Chance, ihre Einsicht zur Wirklichkeit bekommen. So fast ausweglose Situation, aber diese Einstellungen waren sehr wichtig und darüber auch muss man sprechen heute, weil diese Einstellungen sind gefährlich in verschiedenen Zeiten, so auch im Friedenszeiten.
Eine ganz kurze Ergänzung nochmal. Sie werden sich fragen, wie kann das sein? Weil dass man Frauen und Kinder nicht umbringen darf, ist eigentlich ein völlig normales menschliches Verhalten. Meine Erklärung ist immer, die Erfahrung von Gewalt, die ab 1. September 1939 die litauische Gesellschaft fragmentiert, ja, defragmentiert hat. Denn auch die Sowjetmacht hat mit brutaler Gewalt agiert. Also insofern ist der Anschein, dass das gesellschaftliche Gefüge in Litauen völlig auseinandergegangen ist. Dass Gewalt eine völlig normale Reaktion zur Lösung von Problemen wurde. Und ich denke, dass das eben der entscheidende Punkt mit ist, um diese Grenze zu überschreiten. Übrigens noch ganz wichtig, natürlich wusste die ganze litauische Bevölkerung, was mit den Juden geschieht. In den großen Städten waren die Ghettos bis 1943, 1944, die Massenmordaktionen auf dem platten Land und so waren halb öffentlich, jeder wusste es. Teilweise kamen die Mörder abends alkoholisiert zurück und haben sich mit ihren Taten gebrüstet. Also das ganze Land wusste es.
Ja, also das ist dieses schmerzhafte Thema für die Litau, das spart dieses Buch eben nicht aus und findet zu diesem Thema einen sehr eigenen Zugang, den ich so eigentlich bisher auch noch nicht gelesen habe. Auch das ist ein Verdienst des Buches. Wir kommen schon fast zum Ende, die Zeit rennt unglaublich weg. Der Krieg ist zu Ende. Die sowjetische Armee kommt zurück, sie befreit Litauen sozusagen oder annektiert Litauen aus heutiger Sicht und wieder ziehen Tausende, zigtausende Litauer fliehen mit der Erfahrung dieses einen Jahres und leben dann zum Teil bis zu 70.000 Menschen noch bis 1947, 48, 49 in Displaced Persons Lagern in Deutschland, gründen hier Schulen, Druckereien, es werden Bücher gedruckt, alles, das ist gar nicht so sehr bekannt. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass es erneut einen riesigen, auch intellektuellen Aderlass gegeben hat, Frau Jankewitschute. Wie haben die Litauer, die geblieben sind nach dem Krieg, nach 1945, nach 1953, die sowjetische Modernisierung erlebt?
Iki karo lietuviai turėjo savo modernizacijos projektą ir tą projektą išsivežė į vakarus tie, kurie karo pabaigoje pasitraukė iš Lietuvos.
Bis zum Krieg hatten Litauer ein eigenes Modernisierungsprojekt. Und dieses Modernisierungsprojekt haben die Litauer, die geflohen sind, ausgewandert sind, mitgenommen in den Westen.
Likę Lietuvoje buvo priversti dalyvauti sovietų modernizacijos projekte, dalyvauti kuriant utopinę sovietų valstybę.
Diejenigen, die geblieben sind, waren dazu gezwungen, am sowjetischen Modernisierungsprozess teilzunehmen und damit auch ein sowjetisches Reich mit zu gründen. Ein utopisches Reich.
Tai reiškia radikalius pokyčius Lietuvos gyvenime.
Das bedeutete radikale Veränderungen im litauischen Leben.
Mes norėjom parodyti, kaip šitas sovietinės utopijos kūrimas paveikė tradicinį Lietuvos gyvenimo būdą, išardė tradicinį Lietuvos kaimą ir privertė įsijungti į Lietuvai gana svetimą industrializacijos ir urbanizacijos procesą.
Wir wollten zeigen, wie die Bildung des utopischen Reiches die Litauer gezwungen hat, sich erst das litauische Leben auf dem Dorf auseinandergerissen hat und die Litauer gezwungen hat, an Industrialisierungsprozess teilzunehmen und Urbanisierung auch.
Tas procesas iš tikrųjų atnešė labai daug dramatiškų pokyčių Lietuvos gyvenime, bet stimuliavo tam tikrą kūrybingumą ir atskleidžiam per literatūros istoriją, per architektūros istoriją kai ką ir pozityvaus.
Diese dramatischen Prozesse haben auch viele Veränderungen dramatische Veränderungen im Leben der Litauer mit eingebracht. Dennoch wurde auch die Vitalität damit auch stimuliert. Und die positiven Ergebnisse sind in der Literatur und in der Architektur zu sehen.
Ja, wir kommen zum Ende. Das Buch endet mit einem Kapitel, mit einer Teilüberschrift, die sich Ausblicke nennt. Wir alle wissen, wie es zu Ende gegangen ist, mit dieser friedlichen, singenden Revolution, wie man sagt, mit dieser unvergessenen Menschenkette von Tallinn über Riga bis nach Vilnius. Wer sich mit dem Baltikum beschäftigt, wird diese Luftbilder noch vielleicht vor Augen haben. Heute stellt sich die Situation schon wieder etwas anders dar für die Litauer. Also sie haben ihren eigenen Staat, sie haben die Unabhängigkeit, aber sie haben auch wieder große Ängste. Und vielleicht sollten wir zum Abschluss über diesen Ausblick reden. Was passiert mit den Litauern zurzeit angesichts der Vorgänge auf der Krim, in der Ostukraine? Wie sehen Sie Ihre eigene Zukunft? Können wir einen Ausblick wagen? Vielleicht fangen wir von links an.
Naja, es ist schon erwartbare Frage. Man kann das erwarten, wenn du aus Litauen kommst, dann immer wieder die Frage, haben Sie Angst? Leider habe ich andere Erfahrung. Das war die Jahr 1989, 91. Wir haben damals gewonnen und ich habe eine Siegermentalität und darum habe keine Ängste. Aber andere Dinge sind nicht subjektive, sondern objektive. Ob die Lage, politische Lage, geopolitische Lage ist bedrohend. Ob gibt die Gefahr? Vielleicht ja, aber wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ja. Was sind diese rettende Kräfte, die wachsen? Ich weiß es auch hier nicht. Ja. Und darüber, es ist schwierig zu bestimmen. Die Zukunft ist so offen wie nie früher. Und das ist vielleicht auch interessant, auch gefährlich. Und ja, die Historiker haben nichts über die Zukunft zu sagen vielleicht. Ja.
Ich muss Nerius da recht geben, ein Historiker, denn die Politik wird zum Histrionen, zum Schauspieler. Ganz kurz, Für Litauen ist der Beitritt zur Europäischen Union und zur NATO im Jahr 2004 eine große Zäsur gewesen. Man kam ja erst gerade aus einer Union heraus und man musste kämpfen, um aus dieser Union auszutreten. Von daher denke ich, es ist wichtig zu sagen, dass die Litauer sowohl in der NATO wie in der EU vorbildliche Mitglieder sind, was ihre Haushaltsdisziplin anbelangt, was ihren Beitrag zum Militäretat anbelangt. Und ganz, ganz wichtig, die EU muss den osteuropäischen Mitgliedstaaten und den osteuropäischen NATO-Staaten deutlich zeigen, dass die Politik, die die Putin-Regierung jetzt fährt, nicht auf die osteuropäischen Staaten übergreifen darf. Die Balten sind besonders betroffen. Bis heute hat die russische Politik die Annexion vom Sommer 1940 nicht anerkannt. Weiterhin wird die alte Propagandathese wiederholt, die baltischen Staaten seien freiwillig der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken beigetreten. Weiter wird das Baltikum weiter als nahes Ausland bezeichnet, eine Bemerkung, die schon mehr als zu denken gibt. Von daher halte ich es für völlig richtig, dass die Bundeswehr jetzt als Rahmennation symbolisch in Litauen für die NATO-Staaten fungiert. Übrigens nur 5% der deutschen Bevölkerung billigen diesen Schritt der Bundesregierung, dass Bundeswehrsoldaten in Litauen stationiert werden. Ich möchte damit schließen, was Lennart Meri, der erste estnische Staatspräsident Anfang der 90er, gesagt hat. Ein Ausspruch, der mich wirklich zutiefst berührt hat. Damals war ja die Rede davon, dass die baltischen Staaten nach Europa zurückkehren. Und Meri hat immer strikt Widerstand gegen diese Formulierung geleistet. Er hat immer gesagt, das ist falsch. Wir sind doch nicht gegangen. Ihr habt uns im Stich gelassen. Von daher können wir auch nicht zurückkehren. Lassen Sie uns alles tun, dass sich diese Geschichte an dieser Stelle nicht mehr wiederholt.
Ja, das letzte Wort vielleicht Gidra Jankevičiūtė an Sie.
Tai aišku labai pareigoja, bet reaguodama į tai, ką pasakė mano kolegos, galėčiau pridurti, kad iš tikrųjų mums tai yra labai įtemptas laikas. Įtemptas laikas, kuris verčia permastyti savo tapatybę. Jeigu mums užteks jėgų šitą įtampą atlaikyti, aš manau, kad tai taps ir gana kūrybingu laiku.
Es ist jetzt für mich gerade sehr verpflichtend, das letzte Wort zu sagen. Ich möchte auf die Worte von meinen Kollegen reagieren und hinzufügen. Es ist wirklich eine sehr gespannte Zeit, also eingespannte Zeit. Und, aber vielleicht ist das eine Möglichkeit für uns, eine Gelegenheit, unsere Identität neu zu definieren, neu zu überdenken. Und wenn wir genug Kräfte dafür haben, ist das vielleicht auch eine kreative Zeit.
Eine Ja, vielen Dank Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wer sich für dieses Buch interessiert, am Litauen-Stand ist es erhältlich und zu bekommen. Schauen Sie einfach mal rein. Ich glaube, es ist sogar kostenlos. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es steht also zur Verfügung. Also jeder, der sich Interesse hat, kann sich dieses Buch mitnehmen, solange der Vorrat reicht. Ich danke Nerijus Šepetis für die Auskünfte, Herrn Professor Tauber und den charmanten Damen an meiner rechten Seite, Frau Jankevičiūtė und ihrer Stimme im Ohr, der netten Übersetzerin. Vielen, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.